wir daran glauben, dass er Sünde vergibt, dass wir ewiges Leben haben werden bei ihm. Was für ein Glaube. Wann warst du das letzte Mal mutig? Ich sehe, da rattert es gerade bei einem. Sag mutig, was ist das? Yes, super. Ja, ich finde spontane Antworten auf solche Fragen gar nicht so einfach. Wann warst du das letzte Mal mutig? Vielleicht fallen uns eher andere ein. Vielleicht fallen uns eher andere ein, deren Mut wir bewundern. Irgendwelche Superhelden, Abenteurer oder Menschen, Extremsportler, die oft nach dem Motto leben, no risk, no fun und bereit sind für so ein einmaliges Erlebnis, sogar lebensgefährliche Dinge zu tun. Nur Mut hat zuerst einmal nicht wirklich was mit Waghalsigkeit oder Draufgängertum zu tun. Wir haben ja schon ein bisschen so eine Hinführung zu der Frage gehabt, was ist eigentlich Mut? Woher kommt das eigentlich und was spielt das denn eine Rolle im Zusammenspiel mit Glaube? Ich habe euch hier mal was aufgeschrieben, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Im Französischen heißt es ja Courage oder im Schwäbischen auch, hast du Courage? So wie Trottoir und so Zeugs, alles, was aus dem Französischen kommt und beziehungsweise die haben das wahrscheinlich von uns übernommen mal. Also, Courage. Jetzt mach doch das mal richtig couragiert. So, also manche wissen schon gar nicht mehr, was es dann eigentlich heißt, was sie jetzt da reinlegen sollen in das Wort. Aber Courage, da wird klar, worum es beim Mut eigentlich geht. Wenn wir mutig sind, dann handeln wir nämlich aus dem Herzen heraus. Also Cœur, französisch Herz, Courage. Mut hat etwas damit zu tun, sich ein Herz zu fassen. Sich ein Herz zu fassen. Mutig sind wir dann, wenn wir oft auch gegen gesellschaftliche Zwänge offen ausdrücken, was uns auf dem Herzen liegt und was wir so wichtig finden und was für uns von Bedeutung ist auch. Uns wirklich so zu zeigen, wie wir sind und unsere Ängste negativ beurteilt zu werden und so einfach mal sagen, ach, lass doch die Leute schwätzen. Die schwätzen eh. Lass sie denken, was sie wollen. Sie denken eh, was sie wollen. Eine Meinung zu vertreten, auch wenn wir uns möglicherweise damit unbeliebt machen könnten. Wenn wir Mut so verstehen, dann brauchen wir immer wieder im Alltäglichen, das brauchen wir immer wieder im alltäglichen Leben, um etwas voranzubringen. Das brauchen wir, solch einen Mut. Und sein Herz zu fassen, wenn wir etwas überwinden wollen, wenn wir uns trauen, einen Berg runter zu rennen. Zum Beispiel. Und wenn wir uns in eine ungewohnte Situation begeben, wo wir vielleicht gar nicht wissen, wie es ausgehen wird. Hören wir nachher auch noch was. Dass sich jemand in eine ungewohnte Situation begibt, wo er nicht weiß, was genau wird. Ich finde das mutig, sich ein Herz zu fassen, so einen Schritt zu machen. Oder denkt mal ans Fahrradfahren lernen. Ist vielleicht schon ein paar Jährchen her. Oder in dem Moment, wo ihr das erste Mal eine Schulklasse betreten habt, entweder als Schüler oder als Lehrer, oder zu einem Vorstellungsgespräch ging, oder ihr euch verliebt habt, oder einem anderen gegenüber die eigene Meinung zu vertreten. Mutig sein heißt, wirklich die eigenen Ängste wahrzunehmen, seine Not zuzugeben, die Sehnsüchte einzugestehen und sich dann ein Herz zu fassen und den nächsten Schritt zu gehen. Mut ist übrigens keine Entscheidung, Mut ist keine Reaktion. Also, ich sage euch mal Angst. Hier, ich habe es auf Englisch. Fear is a reaction, courage is a decision. Das weißt du, oder? Angst ist eine Reaktion, Und Mut ist deine Entscheidung. Also streng dich mal wirklich an, so ausnahmsweise mal aus Sonntagmorgen und sag, okay, ich will jetzt voller Angst hier sitzen. Never, geht nicht. Du kannst dich entscheiden, heute zuzuhören. Kannst du machen, kannst dich auch entscheiden, nicht zuzuhören. Kannst du auch machen, selber schuld. Aber sich für eine Angst zu entscheiden, ist schwierig. Das ist eine Reaktion auf das, was auf mich zukommt, was gerade ist, was gerade in meinem Leben passiert. Aber Mut ist eine Entscheidung. Du kannst sagen, ja, ich möchte mir jetzt ein Herz fassen. Und manchmal ist da die Kraft eben nicht in uns. Dann brauchen wir etwas, das außerhalb von uns liegt, weil wir sagen, weil ich weiß, dass da einer mit mir geht, darum habe ich jetzt, will ich das mutig tun. Ja, yes, so ist es. Absolut. Mut ist Angst, die er gebetet hat. Und damit sind wir auch gleich bei diesem Punkt. Ja, es hat eine Adresse, unsere Angst hat eine Adresse. Nämlich, dann bete ich ja nicht irgendwas, sondern dann wende ich mich an einen, von dem ich weiß, der hat was zu sagen zu meiner Angst. Der kann auf diese Angst eingehen. Der Mann, um den es heute geht, der war einer, der es gewohnt war, dass man auf ihn hört. Das war ein Hauptmann und es war auch klar, wenn der einen Befehl gibt, dann muss man das tun. Aber war klar, wenn der jetzt zu jemand hingeht, ja, ich gehe zum Andreas und sage, hey, Homo, Glas Wasser, hopp, bisschen flott hier. So, dann steht er auf und geht halt. Und dann macht er das. Andreas macht es nicht. Bin entweder ich der Falsche oder er. Nein. Also der Hauptmann, der, das war klar, wisst ihr, wenn der was sagt, der hat Einfluss, der hat Format. 100 Soldaten, für die war er verantwortlich. Und dann hat er auch noch einige Diener gehabt. Und ein Mann mit einer so hohen Stellung, auf den man hört, der kommt zu Jesus. Also Jesus, er war mal wieder in Kapernaum. Und also jetzt nichts Besonderes, Kapernaum, nichts Besonderes. Das war einfach so ein Kaff, so ein kleines Örtchen. Übrigens, wenn man das auf Hebräisch liest, dann heißt das Kfar Nahum oder Kaffar Nahum. Hat was mit Kaff zu tun. Also das heißt einfach bloß Dorf, Örtchen. Ein Kaff, aus dem Nahum kam. Der Prophet Nahum kam daher. Also Kaffar Nahum. Oder man übersetzt der Ort der Behaglichkeit. Schön, oder? Und Jesus sagt, das ist mein Ort. Das ist mein Ort. Jesus war sehr oft im Ort der Behaglichkeit in Kapernaum. Manchmal war es da nicht ganz so behaglich, aber das war sein Rückzugsort. Jetzt kann man viel darüber nachdenken, wenn Jesus einen Ort der Behaglichkeit hat, wo ist eigentlich meiner? Aber das ist ja heute nicht das Thema. Aber wenn wir uns jetzt diesen Hauptmann anschauen, wie dieser Hauptmann zu Jesus kommt, wie er sich da durch die Menschen durchwühlt und sagt, hey, lass mich mal hier durch, dann sehen wir ihn uns genauer an und dann sehen wir, Mensch, der hat Ränder unter den Augen, sein Gang ist eher nach vorn gebeugt, die Schultern hängen herab und riecht das auch? Der riecht so ein bisschen müffelig, hat wahrscheinlich länger nicht geduscht. Er sieht total müde aus, fertig und in seinem Gesicht, da mischen sich eher Angst und so ein bisschen Hoffnung. Was macht er eigentlich da? Wieso geht er als Nicht-Jude, ein Hauptmann, ein Römer, warum geht der jetzt hier zu Jesus, ein Heide, der gar nicht zum Volk Gottes gehört? Und dann lesen wir das. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Ich finde das krass, der Hauptmann, der hat jetzt nicht bloß auf dem Schirm, ich möchte meinem Knecht was befehlen, sondern der kümmert sich um seinen Knecht. Und ich stelle mir vor, wie er vielleicht nachts an seinem Bett gewacht hat, wie er ihm den Schweiß von der Stirn gewischt hat, wie er geguckt hat, wie er geschaut hat, wie kann ich ihm helfen, dass er nicht mehr so große Qualen leiden muss. Und er hat gemerkt, mit meiner ganzen Befehlsgewalt ist halt vorbei. Ich kann nicht sagen, hey, hier, Schmerz, ade, tschüss. Ich habe diese Macht nicht. Ich kann dem Knecht sagen, steh auf, aber wenn der nicht kann, dann kann er halt auch nicht. Wisst ihr, der Hauptmann mit seinen Aufträgen und seinem Knecht, der sucht Hilfe. Und das bei einem Juden, das ist außergewöhnlich. Der Hauptmann outet sich in aller Öffentlichkeit, dass er ein Problem hat, das er mit einem Befehl nicht einfach lösen kann. Das finde ich stark. Und ich möchte uns das fragen, wer bekommt das eigentlich mit, wie es dir und wie es mir geht? Also die Leute um den Hauptmann herum, die haben es dann mitbekommen, weil der ist ja außer Haus gegangen, hat Jesus aufgesucht. Aber wer bekommt das denn mit, wie es uns geht? Darf das überhaupt publik werden? Wie muss ich stark sein? Ich muss doch irgendwie stark sein, oder? Und auch bei Schwierigkeiten im Glauben stelle ich das immer wieder fest. Ich muss doch jetzt meinen Glauben unter Beweis stellen, oder? Dass ich auch einen ordentlichen Glauben habe, so wie wir es gesungen haben, ja? Dass ich auch aufs Wasser raus kann. Hey, why not, oder? Was jucken mich schon nasse Füße? Das eigene Image muss aber stimmen. Schwäche zeigen, ist das geistlich? Zweifel gehören zu den Tabuthemen, so scheint es jedenfalls. Und ja, the show must go on, das Lächeln muss bleiben. Und wenn sich zeigen würde, wie du bist oder wie ich wirklich bin, ich fände das manchmal peinlich. Und ich will nicht, dass die Leute das mitkriegen. Vielleicht wäre es sogar manchmal ein Schock für andere, wenn die wüssten. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir tarnen unsere Schattenseiten, wir beschönigen unsere Schwachstellen und wir verheimlichen unsere Leidenschaften, wir vertuschen unsere Laster, wir verbergen unsere Ängste, all das. Wir überdecken unsere Freudlosigkeit und was wir meistens machen in so Situationen, wir gehen in Deckung. So, hoffen wir, dass keiner uns sieht und dann meckern wir in unserer Einsamkeit und heulen uns aus und dann sind wir da und dann tauchen wir wieder auf und sagen, hey, hallo, ist alles gut, oder? Und nichts hat sich hier verändert. Wir ziehen uns zurück und in der Begegnung mit Menschen zeigen wir unser schönstes, unser bestes Lächeln, unsere schönsten Seiten, obwohl uns zum Heulen zumute ist. In einem Lied wird das wunderbar zum Ausdruck gebracht. Sigi singt uns jetzt ein Lied. Und in dem Lied heißt es, warum? Warum zeigst du mir niemals deine Tränen?
Klicke, bist du Held. Bei deinen Freunden ein Idol. Was du sonst noch bist, wenn keiner dich sieht, verrätst du nicht. Bei jeder Fete schwingst du Reden, am Biertisch hast du das Wort. Was du gerne einmal aussprechen willst, das sagst du nicht. Warum zeigst du mir niemals deine Tränen? Warum nie dein wahres Gesicht? Warum meinst du müsstest dich schämen? Das hilft dir doch nicht. Du bist verzweifelt, dennoch lachst du. Möchtest schreien, doch du schweigst. Was du tätest, wenn's nach deinem Innern ging, das tust du nicht. Warum zeigst du mir niemals deine Tränen? Warum nie dein wahres Gesicht? Warum meinst du, du müsstest dich schämen? Das hilft dir doch nicht. Warum zeigst du mir niemals deine Tränen? Warum nie dein wahres Gesicht? Warum meinst du, du müsstest dich schämen? Das hilft dir doch nicht.
Da sind wir irgendwo in unserem Loch, haben uns verkrochen und eigentlich wollten wir schreien, aber wir tun es nicht. Wir tun nicht das, was in unserem Herzen tatsächlich jetzt so aufgewühlt ist. Wir haben nicht den Mut, wir fassen uns kein Herz. Fass dir ein Herz. Und es ist doch die Frage, oder? Was bringt uns denn dazu, offen zu sein und ehrlich zu werden? Warum handeln wir so, dass es uns nichts bringt? Und wie kann das anders werden? Was braucht es, dass wir das tun können? Und wie viel Enttäuschung und Ignoranz haben wir wohl schon erlebt, dass wir so vorsichtig geworden sind? Ich glaube, da kann jeder von uns ein Lied davon singen, oder? Wie man sich auch mal gezeigt hat, was in einem ist und dann so enttäuscht wurde oder ignoriert wurde, man nicht ernst genommen wurde und man hat für sich entschlossen, ich sag da nichts mehr. Ich sag da nichts mehr. Wisst ihr, das war in Kapernaum, in diesem Kaff der Behaglichkeit. Wisst ihr, das Handeln Gottes, die Geschichte Gottes hat seinen Ort. Und nicht nur irgendwo auf dieser Welt ist Gott der Handelnde, sondern hier bei uns. Und nein, ich sage nicht, dass Herrenberg ein Kaff ist, aber ich sage, dass Herrenberg der Ort ist, wo Gott handelt. Jetzt und heute und hier. Und egal, wo du herkommst, ob du aus Gülstein oder Bohndorf oder irgendwoher, spielt keine Rolle. Jesus war öfter in diesem Ort der Behaglichkeit. Und er ist öfter, als du denkst, bei dir zu Hause. Er ist da. Und der Hauptmann wusste etwas auch von den Wundern Jesu, vielleicht auch nur vom Erzählen. Man weiß ja nicht, wie lange da schon der Hauptmann war dort. Aber Jesus hat manches dort getan. Versteht ihr, darum erzählen wir hier von Jesus. Darum geht es um Jesus. Darum geht es um den, an den wir glauben. Es geht nicht um ein Wissen über Jesus, sondern es geht um die Beziehung zu ihm. Darum reden wir von ihm, dem du vertrauen kannst. Und Jesu Antwort ist ganz einfach. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann hat ja noch gar nicht gesagt, was er will. Der hat ja bloß gesagt, hat bloß gesagt, mein Knecht, der liegt zu Hause, hat riesige Schmerzen. Und Jesus sagt, okay, ich komme. Und machen gesund. Er hat nur die Not geschildert. Und wie gut ist das, wenn wir das auch so bei Jesus machen, einfach nur die Not schildern. Früher, zur Zeit Jesu, als er auf dieser Welt gelebt hat, da hat man halt einfach mit Jesus gesprochen, oder? So wie ich mit Dennis reden kann und so. Hat man einfach so. Heute kannst du das auch. Wir nennen das eben Beten. Das ist nichts anderes. Eigentlich kann man sagen, der Hauptmann hat gebetet. Wir beten zu Jesus. Heute, wo er unsichtbar ist, da nennen wir das Beten. Es ist wirklich das Gleiche. Wir reden mit und zu Jesus. Gebet verändert nämlich viel mehr als nur die Situation. Es verändert dich. Das ist so. Und außerdem sind Beter Realisten. Menschen, die in ihrem Leben mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Wenn der Hauptmann nicht mit der Kraft Jesu gerechnet hätte, hätte er nicht das Gespräch gesucht. Ganz sicher nicht. Dazu war er viel zu klug. Dazu hat er viel zu sehr gewusst, wie das Leben tickt. Und so ist das heute. Weil wir Realisten sind, weil uns klar ist, dann rechne ich damit, dass Gott Gott ist und dass er die Kraft hat. Beten heißt darauf vertrauen, dass Gott die Macht hat, in unsere Wirklichkeit einzugreifen und die Probleme und die Fragen und was auch immer ansteht, nach seinem Willen auch anzugehen. Und warum traut sich der Hauptmann in aller Öffentlichkeit vor Jesus seine Not zu gestehen? In aller Regel entdeckt man bei diesen Begegnungen mit Jesus immer eine überraschende Offenheit. Und warum? Weil sie wissen, wow, der wird mich nicht abkanzeln. Weil sie erfahren haben, dass Jesus gerne hilft. Weil sie entdeckt haben, dass Jesus jeden liebt, egal wie er ist. Weil klar ist, dass Jesus sie nicht auslacht. Und weil sie gesehen haben, dass Jesus auf jeden eingeht. Als wir gestern hier beim Brunchgottesdienst waren und ich noch mit einigen von unseren Freunden einfach im Gespräch war, hat einer zu mir gesagt, weißt du, das mit dem Jesus ist schon krass, ey. Sag ich, ja, ist schon krass, oder? Deshalb reden wir von ihm. Und dann guckt er mich so an und sagt, ja, aber gell, du hast jetzt was anderes zu tun. Dann sage ich, was gibt es Schöneres, als jetzt Zeit zu haben für dich und zu hören und vielleicht auch zu beten. Was gibt es Schöneres, oder? Weil sie merken, dass Jesus sie ernst nimmt. Und genau das will die Welt bei uns sehen. Möchten die Menschen um uns herum sehen. Boah, der nimmt mich ja ernst. Was ist das denn? Ist ja was ganz Neues. Gottes Handeln in der Geschichte hat seinen Platz. Und vielleicht ist für den einen oder anderen heute der Zeitpunkt in seiner eigenen Lebensgeschichte, in dem Gott ganz konkret eingreift. Und wo Gott dir heute sagt, hey, jetzt rück doch schon raus. Ich bin doch da, ich horche dir doch zu. Ich weiß, manchmal braucht es einen Menschen dazu. Und ihr kennt einige hier aus der Gemeinde, ihr kennt Mitarbeiter, ihr kennt solche, von denen ihr wisst, denen kann ich mich wirklich anvertrauen, da bleibt das auch dann. Dann macht das doch. Nutzt diesen Impuls, den ihr vielleicht heute von Gott bekommt. Vor Gott hilft eh kein Tarnen und Täuschen. Er weiß ja eh, was los ist. Und was sagt der Hauptmann? Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ein Wort genügt. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und zum anderen, komm her, dann kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, dann tut er's. Und jetzt mal ganz einfach erklärt. Weißt du, sagt der Hauptmann, wenn ich einen Bewohner und den ganzen Mächten dieser Welt hast, wenn du ein Wort sagst, dann muss geschehen, was du gesagt hast. Dann muss das geschehen. Das nenne ich mutig Glauben. Meinem Herzen folgend Jesus vertrauen. Meine Ängste wahrnehmen, meine Not zugeben, meine Sehnsüchte einzugestehen, das alles Jesus zu sagen und seiner Antwort alles zutrauen. Wie denkt Jesus eigentlich über so eine Einstellung vom Hauptmann? Schon eine besondere Einstellung, oder? Als Jesus das hört, wundert er sich. Und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Ja, ich bewege mich hier im Volk Gottes und muss darüber staunen, dass da einer, der ein Römer ist, einen Glauben hat, den ich hier gar nicht finde in diesem Volk. Ich glaube, ich habe eine kleine Ahnung, an was das liegen könnte. weil ich fast davon überzeugt bin, wenn Jesus heute bei uns hier reinkäme und uns so abscannen würde, er würde sofort wissen, was so in unserem Kopf abläuft. Ja? Würde sagen, wo ist denn euer Hauptmannsglaube? Wo ist er denn? Das wäre doch was. Wo seid ihr mit eurem Mutanfall? Wo seid ihr? Wo steckt ihr? Wir sind es gewohnt, über den Dingen zu stehen, mit unserem Verstand alles zu erfassen. Wir haben ein enormes Wissen und wir können Geheimnisse auf dieser Welt entschlüsseln und können googeln und was weiß ich was alles und meinen, wir hätten es dann begriffen und wir könnten da alles rauskriegen. Einerseits bringt uns das voran, das ist echt nett, gell? Wir wissen mehr und können manches noch ein bisschen besser einordnen. Aber wir werden leicht hochmütig und wissen, wir haben es jetzt begriffen. Ist ja, wir wissen so viel über den Menschen, wie er funktioniert und wie wir Krankheiten behandeln müssen und Zusammenhänge zwischen Hirn und Herz und Darm und allem Möglichen. Und wir wissen, dass dankbare Menschen gesünder leben und damit auch länger leben. In keiner Zeit hat man so großes, umfassendes Wissen über die Menschen als in unserer Zeit. Aber wisst ihr, in keiner Zeit wusste man weniger über das, was der Mensch wirklich ist. Ein Bild dazu gefällig? So, es fängt ein bisschen an zu lachen. Wir wissen, wie ein Auto funktioniert. Wir wissen Leute, die wissen, wie sie wirklich funktionieren, weil sie sie entwickelt haben. Und wir können jeden Fehler rausfinden. Und wir können das Auto reparieren. Aber wer nicht weiß, für was man ein Auto benutzt und es als Boot gebrauchen will, der ist echt selber schuld. Ja, der weiß alles über das Auto, aber nicht, was das Auto eigentlich bringt und was es für eine Bedeutung haben könnte. Okay, jetzt gibt es ja Amphibienfahrzeuge und so weiter, die können dann auch schwimmen und so, aber ihr merkt, was dahinter steckt. Ja, wir wissen so viel über uns Menschen und haben vergessen, wofür wir auf dieser Welt sind, wofür wir geschaffen sind und für wen wir als Gegenüber geschaffen sind und dass Gott eine Sehnsucht hat nach uns. Das Gleiche auch über Gott. Wir haben alles Mögliche versucht herauszufinden, wer Gott ist. Und jeder hat so seine eigenen Gedanken entwickelt und wir finden unglaublich viel über Gott im Netz. Aber dass Gott eine Sehnsucht hat nach dir und nach mir und dass er sich danach sehnt, in Gemeinschaft mit dir zu leben, das haben die Leute vergessen oder noch nie gehört. Hat mir gestern auch jemand gesagt, Thilo, das hat mir noch nie jemand gesagt. Sag ich, ja, dann bin ich heute der Erste und ich werde es dir noch oft sagen, wenn du fragst. Dass Gott für dich ist, dass er dich liebt, dass er einen Platz für dich hat, egal wo du bist. Dann sagt Jesus weiter, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Boah, das hören wir jetzt nicht gern, gell? Aber wir können ja sagen, okay, das hat Jesus zu den Juden gesagt. Das geht uns nichts an, oder? Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel, im Volk Gottes, nicht gefunden. Irgendwie spricht das gegen die frommen Juden damals schon. Nicht bei den Schriftgelehrten, Pharisäern, Priestern, Jüngern. Nein, bei einem Heiden, der gar nicht zum Volk gehört. Da hat er solch einen Glauben gefunden. Und dann sagt er, es werden von überall Menschen kommen, die so glauben wie der Hauptmann. Von Osten, Westen, Süden, Norden und mit Abraham zu Tisch sitzen. Mit Isaak und mit Jakob. Das, was das Höchste war, wo die Juden gesagt haben, ja, das ist unser Ziel, mit ihm, mit ihnen gemeinsam, mit unseren Erzvätern bei Gott im Himmelreich am Tisch sitzen. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr nicht so glaubt wie der Hauptmann, dann ist euch da irgendwie der Zugang verwehrt. Das klingt fast wie ein vernichtendes Urteil, aber es ist nur eine Fortführung der prophetischen Rede aus dem Alten Testament. Jesus macht nämlich deutlich, all eure Frömmigkeit, euer Glaube, wie er sich bisher gezeigt hat, führt euch nicht zu dem von euch erhofften Ziel. All euer Glaube, der sich nur daran hängt, Gesetze und Gebote einzuhalten, nur um gut dazustehen vor Gott, das hat alles keinen Wert. Allein eure Zugehörigkeit zum Volk Gottes, ihr braucht euch nicht in Sicherheit wiegen. Und ich möchte es dir sagen, allein, dass deine Eltern glauben, bringt dich noch nicht weiter. Allein, dass du zu einer Gemeinde gehörst, in der das Wort Gottes verkündigt wird und man von Jesus redet als dem Erlöser und der Retter dieser Welt. Das ist schön, wenn du kommst, aber das macht dich noch zu einem Menschen, der die Ewigkeit bei Gott verbringen wird. Nein, mach's doch wie der Hauptmann, oder? Mach's wie der Hauptmann. Es geht um diesen mutigen Herzensglauben des Hauptmanns, der sagt, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Oder der vielleicht auch sagen kann, oh, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat, wer auf ihn schaut und ganz bei ihm ist. Darum, bevor ich das Schlusswort sage und dieses Schlusswort des Textes lese, Aufgabe an dich, hier zu Hause, schließ für 10 Sekunden die Augen. Ich sage dann, wenn sie rum sind. Und das, was dir dann in den Sinn kommt, was du schon lange mal oder jetzt heute ganz aktuell Jesus sagen willst, egal was es ist, eine Not, ein Zweifel, eine Frage, eine spezielle Sache, die du entscheiden musst, eine Krankheit, sag es Jesus. Die 10 Sekunden starten jetzt. Du hast ihm gesagt, ich möchte sagen, Jesus hat sich nicht verändert seit der Zeit vom Hauptmann. Und seine Macht hat sich nicht geändert. Du kannst ihm auch sagen, Jesus, ich vertraue deiner Macht jetzt. Ich vertraue dieser Macht, dass du eine Antwort hast auf das, was ich dir gerade eben so einfach so vor die Füße geworfen habe. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast, und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Ich möchte beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir so ganz persönlich wie der Hauptmann zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir uns ein Herz fassen dürfen und dir vertrauen können. Schenk uns neu genau diesen Mut, dass wir uns ein Herz fassen und sagen, Jesus, jetzt sage ich es einfach mal dir. Oder uns ein Herz fassen, lieber Herr, und auch das kannst du schenken, wo wir es mit einem Menschen besprechen sollten. Dann gib uns auch da den Mut. Und dann schenk ein offenes Ohr und ein bereites Herz und ein wertschätzendes Gegenüber und jemand, der uns ernst und wahrnimmt und jemand, der mit uns zu dir geht, Jesus. Weil es nur in deinem Namen gut werden kann. Und dann glauben wir deinem Wort, dass du gesagt hast, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wir wollen das im Vertrauen vor dich bringen noch einmal und wollen miteinander beten und wir stehen dazu auf. Und wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir miteinander das Lied singen. Keiner wird